Leute, was geht ab? Wir sind's, die Prosecco-Laune. Wir sind live vom Oktoberfest, von der Wiesn. Wir sitzen hier bei Mietja im schönen Podcast-Zelt. Ich weiß gar nicht, wie wir das nennen sollen, aber der hört gerade eh nicht zu, deswegen ist es gerade auch völlig wurscht. Ich sag, wie es ist, ich bin schon ein bisschen angetrunken. Marek auch. Wir haben heute fantastische Gäste, kommen wir gleich zu. Wir müssen
an alle aus München, ne? Wir sind jetzt schon mal da.
Ja.
Und ey, bei euch ist es ganz schön.
Ja.
Und aber dann kommt doch auch mal zu uns,
genau,
wenn wir bei euch sein.
Ja, wir waren ja schon ausverkauft, Marek, und deswegen wurde es ja hochverlegt.
Ja.
Und das haben wahrscheinlich
und
viele Leute...
Und da waren
Leute,
wir gierig, da waren wir gierig.
Genau, da haben wir uns übernommen. Ja. Das ist jetzt der Punkt so. Ich habe ein bisschen Schiss, dass, weil dann wird es peinlich, wenn man hochverlegt wird und dann keine Tickets mehr verkauft, Leute. Das geht nicht. Also deswegen am 30.11. spielen wir in München, wenn man das Spielen nennen will, in der Nachtgalerie,
glaube ich. Doch, wir zocken einen Gig.
Wir zocken einen fetten Gig in der Nachtgalerie. Leute, und was ich noch dazu sagen kann, es ist ein Mittwoch. Lieben wir doch mittwochs mal irgendwo hinzugehen.
Ja.
Ne, da ist so das Wochenende so ein bisschen, ja, man hat sich schon wieder so festgearbeitet. Man muss mal einmal so locker massiert werden. Und da kommt er mal schön bei uns vorbei.
Nee, 30. Das Bergfest, oder?
30.11. nicht ganz. Und lieber Kai, Leipzig noch mal einmal am 29.11.
Kai, wir haben bisher noch kein Feedback bekommen. Wie es, also wir doch Feedback. 4 Tickets hast du irgendwie
richtig
reinbekommen.
Ja, sehr gut.
Das ist schon genial.
Ja.
Vielen, vielen Dank für das, für das Engagement.
Ja.
Aber siehst doch auch mal als Motivation, noch ein paar mehr Tickets an Mann und Frau zu bekommen.
Richtig.
Nicht, dass das irgendwie traurig wird.
Kai, wir haben das blöde Gefühl, dass du überhaupt gar keine Freunde hast,
ja, die
du
irgendwie so...
Oder du gehst nicht rein, irgendwas ist da. Auf Instagram haben wir gesehen, Kai ist ein Tuner, ne?
Ja.
Das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, also ihr habt doch so Messen oder so, GTI-Treffen am Wörthersee, da einfach mal ein paar Flyer
rumgeben. Ja, genau.
Und dann wird es doch voll... Also Kai, also wirklich, wir haben nur dich in Leipzig, mach den Kupfersaal bitte voll, sonst wird es peinlich.
Ja.
Gut, ansonsten gibt es natürlich auch noch Tickets für die zweite Show in Hamburg und für Frankfurt noch ein paar Resttickets, Stuttgart noch ein paar Resttickets und dann ist der Rest aber auch ausverkauft.
Ist der Drops gelutscht, die Mess gelesen.
Ah ne, Berlin haben wir auch noch Tickets. Da fragen sich nämlich dann alle, ob sie auf die Gästeliste kommen.
Ja, nee.
Wir haben 6 Gästelisteplätze, Leute, wir sagen euch, wie es ist. Und da gehen wir nach Berühmtheitsstatus, nicht nach, ob wir befreundet sind oder sowas. Das ist aber völlig klar.
Da kommt Elias Mbarek.
Richtig, ja.
Schweighöfer.
Ja, Kathi Hummels.
Jop.
Ja, und der...
Wenn Platz
genau.
ist für den Kasper.
Und natürlich Roy Bianco und die Abrunzati Boys. Ihr seid heute hier, Leute. Prosecco-Laune mit Christian Theodor Bloß und Marek Bäuerlein.
Servus hier von der Wiesn, ich bin Roy Bianco.
Ich bin die Abrunzati Boys.
Ja, seid ihr gut angekommen auf der Wiesn?
Ja, super Stimmung hier auf der Wiesn, jetzt hier 2022, endlich geht's wieder weiter hier.
Hier im Zelt haben's leider nur das Paulaner-Quisch, aber das trinken wir auch. Also, stoßen wir erstmal an, oder?
So, was sagt man noch? Prost. Man?
Salute. Salute. Alles Gute.
Zum Wohl.
Herrlich.
Zum Wohl. Klassische Anfängerfehler, alle trinken gleichzeitig, ist völlig egal heute, ist alles völlig wurscht.
Ich hoffe nur, dass jetzt das nicht übersteuert hat.
Also das ist auch egal. Die Leute müssen sich ja auch daran gewöhnen, dass jetzt die ganze Zeit diese Musik im Hintergrund läuft.
Mein tolles Musikbett.
Ja, finde ich auch. Leute, ihr seid wahnsinnig berühmt, kann man an der Stelle sagen. Ich habe vorhin zu Marek im Auto gesagt, ich habe euch entdeckt. Stimmt nicht ganz, aber ich bin schon Fan der ersten Stunde. Ne? Also nicht der ersten Stunde, sondern natürlich Fan des großen Comebacks.
Ich glaube, das ist die dritte Welle, die du mitnimmst. Das
wirklich,
muss man
meinst
sagen.
Du?
Also so wie die Lore sagt, ne? 82.
Ja.
In Italien getroffen.
Nein, ich dachte getroffen. Wo erzähl's doch mal nochmal für uns.
Also ja.
Kurzer Recap.
Roy Bianco und die Abrunzati Boys ist eine Italo-Schlagergruppe aus Sirmione am Gardasee. Die Gruppe hat sich auch dort gegründet in einer sternklaren Silvesternacht 1981-82. Auf einer Silvesterparty von Erik Silvester. Und das ist kein Karlauer. Die Nummer ist komplett improvisiert, wie Sie merken. Von da an begann der Stern des Italo-Schlagers aufzuziehen. Die Geschichte hat uns leider vergessen gehabt. Wir finden nur noch Fragmente einer Erzählung. Und deswegen waren wir dann auch soweit 2016, dass wir gesagt haben, let's do it again, baby!
Genau so war's. Und jetzt sind wir zurück als erfolgreichste Italo-Schlagergruppe Deutschlands und wahrscheinlich auch Italiens.
Genau. Was ist passiert 1997? Warum habt ihr euch getrennt?
Könnt ihr drüber sprechen?
Wir können drüber sprechen. Ich glaube, wir haben auch genügend Gespräche bei uns selbst geführt, mit uns selbst. 97, Tod von Prinzessin Diana, wir erinnern uns alle. Das fällt alles zusammen. Ich muss da auch ein Stück weit mich in Reue üben und habe das auch getan, denn 97 war mein schwarzes Jahr. Die Hybris hat zugeschlagen und ich habe mein ganzes Vermögen und nicht nur mein eigenes Vermögen, sondern auch viele vermögende Sachen aus dem Hause, die Abronzati Boys, auf der Pferderennbahn verzockt. Wetten ist ein schwieriges Hobby, das können nur die allerwenigsten in einem gesunden Maß und das kann ich sagen, man verliert eigentlich immer nur am Ende.
Schön, aber du hast dann am Ende gesagt, komm, ist egal, schwamm drüber.
Ja, ich habe mich
ausprobiert. Er ist zurückbezahlt.
Ich habe mich ausprobiert in den 20 Jahren, das waren ja fast 20 Jahre danach und es lief auch gut, dass ich habe tolle Sachen produzieren dürfen, aber dann wurde es dann irgendwie Zeit, weil es war natürlich, man weiß es ja, die Abronzati Boys war dann doch ein bisschen erfolgs- und glücklos dann in diesen 2000er Jahren und eher nur so hinter der Mattscheibe, aber nicht zu vorne. Und dann habe ich mir gedacht, mei, jetzt sind 20 Jahre vorbei, jetzt ist ja auch schon wurscht, komm Roy, jetzt probieren wir es noch einmal.
Das ist schön. Also ist ja oft so, ne, wenn so bekannte Duos, die so erfolgreich waren, auseinandergehen, dass es dann alleine nicht mehr funktioniert als Solist. Aber schön, dass es euch nochmal zusammengeführt hat.
Und wir haben da auch Angst vor, deswegen ihr seid ein strahlendes Vorbild an der Stelle.
Ja, die Parallelen sind wirklich gut.
Frappierend.
Also bei eurer Anmoderation gerade mit dem Hochverlegen und dann nicht mehr verkaufen. Wir verkaufen natürlich dann trotzdem noch. Und Gästeliste und nur 6 Gästelistenplätze und so. Ja. Also das ist
ähnlich. Ja, also Prosecco-Laune, bei uns geht es viel um Transparenz. Und das ist eine Säule, auf dem der Podcast gebaut ist. Ja. Transparenz, Wortspiele.
Freche Wortspiele.
Freche Gags. Die zwei Säulen.
Genau. Und ab und zu prominente Gäste, so wie ihr.
Genau. Um uns hochzujazzen.
Richtig. Ja, wir hoffen natürlich, dass der Podcast uns pusht. Ne? Also unseren Push braucht ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Und dann war es irgendwann so, um diese Historie einmal sauber aufzuarbeiten. Ihr habt euch wieder zusammengefunden. Wie war das erste Treffen?
Spektakulär, unspektakulär. Ich verweilte ja immer noch in der Villa am Gardasee in Sirmione, die uns immer noch gehört. Kataton, möchte ich fast sagen, über dem zerbrochenen Imperium, was wir damals aufgezogen hatten und einer Idee, die in mir schlummerte, aber natürlich brauchte ich ein Medium. Und dann stand auf einmal die Abronzati Boys vor der Tür und also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war ein sehr freudiger Empfang. Es bedurfte natürlich einiges an Aufholarbeit und viele Zuweisungen. Die Schuld ist ein großer Gegner aller Menschen. Und wir sehen, es hat am Ende funktioniert. Man muss auch hinter sich selber dann zurücktreten können und eine Entschuldigung akzeptieren. Getty Abronzati Boys!
Wie war das, als du dann da runtergefahren bist? Das ist ja schon eine weite Strecke, ne? Bis man da ist. Von wo aus bist du gefahren und hast du dir Gedanken gemacht, wie es wohl laufen wird, dieses Treffen?
Von hier aus dem wunderschönen München ist dann gar nicht so weit. Das ist nur eigentlich so die 3-3,5 Stunden runter über dem Brenner. Viele werden es kennen.
Aber bist du extrem schnell unterwegs und mit Telepass, gell?
Ich hatte ja immer noch einen Ferrari im Gegensatz zu dir. Ich habe gut gehaushaltet mit unserem Vermögen. Also das möchte ich auch nochmal betonen, es war natürlich nie eine finanzielle Entscheidung, dass wir jetzt uns hier wieder zusammengetan haben, sondern natürlich nur eine künstlerische, leidenschaftliche. Und ja, auf so einer Fahrt, da macht man sich schon seine Gedanken, aber ich habe, glaube ich, das komplette Album der No Angels damals angehört.
Sehr gut,
Hier Daylight in Your Eyes war es, glaube ich. Und das hat mich, glaube ich, nach vorne gebracht. Denn diese 2000er-Vibes, das bringt einen immer hoch, das bringt man immer nach vorne. Und da kann man eigentlich nur gewinnen. Und so war es dann auch. Ich habe Roy für mich und für uns zurückgewonnen. Und jetzt sind wir hier.
Das ist schön. Also für alle, die es noch wissen, wir haben vor einigen Folgen, ich habe einen Remix gemacht von Daylight in Your Eyes. Den könnt ihr euch nochmal anhören. Der ist in einer der späteren Folgen zuhören, wo ich einen Diss-Track gegen unseren Produzenten Daniel Stenger auf einen heftigen Rap-Banger quasi gezimmert habe. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Absolut schöner Song. Muss man einmal sagen, oder?
Das muss man so sagen.
Hast du den eigentlich noch mitbekommen, als wir den gespielt haben?
Ich habe mir gewünscht, dass du den noch
spielst. Achso, stimmt. Ja,
du hast also ihr müsst euch vorstellen, wir hatten ein DJ-Battle.
Ja.
Chris ist ein DJ, DJ Baby. Stenge ist DJ Flashbacks.
Ja.
Und es ging Erfahrung gegen Intuition. Und Chris hatte so allerlei Geheimwaffen. Eine Geheimwaffe war eben diesen Diss-Track.
Ja.
Jetzt stellt sich heraus, dass der DJ-Battle relativ harmonisch gelaufen ist, weil die sich halt doch auch ganz gut verstehen.
Die mögen uns zu sehr,
Die mögen sich zu sehr. Und er war so, das hat mir zu sehr Spaß gemacht. Ich kann diesen Diss-Track nicht abfeuern.
Richtig, ja, ich habe mich nicht getraut. Ja. Ja. Und dann zu später Stund hast du es dir nochmal gewünscht. Und dann,
jetzt haut das Ding nicht raus.
Genau, haben wir es dann doch noch gespielt.
Ist aber leider auch irgendwie verpufft. Das hatte nicht so die Magie, wie man sich das dachte.
Und als ihr dann euch getroffen habt und zum ersten Mal wieder Musik gemacht habt miteinander, hat es sofort funktioniert? Wusste jeder sofort, was sein Job ist? Oder haben die Hierarchien sich geändert?
Nee, ich glaube, das war genau wie früher. Also sonst würden wir jetzt auch nicht, glaube ich, hier sitzen, nach 6 Jahren und diversen Nummer-1-Alben, sondern das hat schon direkt wieder funktioniert. Wir haben ja unsere Mannschaft zusammengetrommelt, also unsere Showband, auch kurz erwähnenswert, der Bungo Jonas am Schlagzeug, der Blechkofel an der Trompete, der Eisenzepp am Bass und der Ralf Rubin an den Keyboards. Und haben uns dann im Proberaum wieder eingefunden und es war wirklich Harmonie auf den zweiten Blick.
Okay, sehr gut. Und dann kam euer Greatest Hits Album, oder nee, Lieder für immer kam, glaube ich, vorher noch, ne?
Genau, so eine kleine EP, sagt man ja.
Ja. Auf Kassette nur veröffentlicht, ja. Tatsächlich. Es gibt auch nur 300 Stück davon. Also
wir machen was Besonderes.
Ja.
Ja.
Dann,
das erste Geschmäckle quasi.
Dann kann man wirklich auf Kleinanzeigen oder etc. tolle Preise damit erzielen.
Vielleicht auch mal eine Idee für uns als Podcast, oder? Ja. Einfach die nur auf Kassette rausbringen. Und dann, dann gab es die aber irgendwann auf Spotify und so bin ich drauf gestoßen. Ihr habt euch dann doch, ist ja wahrscheinlich auch schwierig, wenn man aus so einer alten Zeit kommt. Ist sowas wie Streaming, lehnt man das erstmal ab? Wer von euch beiden ist da hingegangen und gesagt, komm, wir machen's?
Kam Spotify zu euch?
Nein, wir sind schon eine proaktive Band. Wir sind auch eine
Spotify kam nämlich damals zu uns, das muss man nochmal sagen.
Ja, stimmt. Ja, dann herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Die Grüße gehen raus. Ja. Nein, wir sind eine proaktive Band, wir sind auch zeitgenössisch. Also wir kommen natürlich aus dem analogen Zeitalter, aber Roy Bianco und Jermund Zadi Boys bleiben niemals stehen und gehen mit dem Zeitgeist und haben sich dann auch schnell eben diese sozialen Medien und dieses Internets beigebracht. Und ich glaube, jetzt performen wir da, wie man neudeutsch sagt, auch ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, ich war ja dann auch, also gut, komme ich aber gleich erst noch dazu. Und dann kam, dann habt ihr, glaube ich, diese Lieder für immer rausgebracht. Und ich meine, auf Greatest Hits waren dann auch noch ein paar von diesen Songs, ne, aber neu aufgenommen, richtig?
Remastered.
Muss ich ganz kurz sagen, hat mich total genervt damals, als richtiger Fan, weil man hat so, ich hatte eine Hörgewohnheit einfach.
Ja.
Und ich habe gemerkt, dass gewisse Sachen jetzt ein bisschen anders gesungen sind. Und irgendwie hat mich das ein bisschen, ich mochte, dass es so rough war und dann war es mir eigentlich zu clean und da war ich echt ein bisschen traurig kurz, aber doch,
naja, persönlich. Manchmal müssen wir auch für Störer sorgen, dass man sich nochmal hinterfragt, ja? Also dass man am Ball bleibt und auch was zu diskutieren hat, weil wir können ja wirklich nicht so allglatt immer bleiben, auch bei unseren alteingesessenen Fans wie dir. Mm. Wir müssen immer fordern, ja?
Also ich habe euch mit der neuen Brillanz kennengelernt und ich konnte mich damit arrangieren, mir gefällt das ganz gut. Ich werde mir aber nochmal so eine Kassette
holen. Diplomatisch gesagt.
Das war der bisher diplomatischste
Podcast, den
wir gehört haben.
Okay, wir sitzen hier.
Das ist die dritte Säule.
Wir sitzen hier auf dem Oktoberfest. Wart ihr beide denn schon mal auf dem Oktoberfest? Bei dir bin ich mir nicht ganz sicher. Du sagst ja selbst, du kommst aus München, ne? Bist du aus München dann also nach Italien gefahren?
Ja, genau. Ich habe damals in München residiert und jetzt auch wieder. Mhm. Also, die Weltstadt mit Herz, wie sie sich ja selbst nennt, liegt mir schon am Herzen. Sie ist auch die Fahrradhauptstadt.
Ja.
Und sie sagt auch gerne, Munich loves you. Und das kann ich nur bestätigen. Ja, ich wollte jetzt die Dreifaltigkeit der Münchner Marketingagentur aus dem Münchner Stadtrat jetzt nochmal hier kurz zitieren.
Also warst du wahrscheinlich schon einige Male auf der Wiesn?
Ja, tatsächlich. Ich war tatsächlich vorgestern auch schon.
Ah, okay. Ja. Und hast du irgendwelche, ich meine, wenn man, also gerade wenn man schon früh prominent war, kennt man ja wahrscheinlich auch viele Leute. Wie ist das hier auf der Wiesn? Was sind da so für Situationen passiert, an die du dich vielleicht noch erinnerst? Wie läuft sie hier
durch?
Genau. Geht es überhaupt noch?
Ja, das geht. Es ist tatsächlich so, dass man hier irgendwie so diesen Mix hat, einerseits international, andererseits dieses traditionell Münchner-Bayerische und dann halt eben die Schickeria hier, die aber irgendwie teilt sich das auf. Also ich glaube, man kann auch als FC Bayern-Spieler hier irgendwie durchlaufen und es würden jetzt hier nicht so diese Menschenansammlungen passieren wie irgendwie auf dem Catwalk in New York oder so, wenn die da einen neuen Film rausbringen, sondern
Macht ihr Fotos mit den Fans?
Ja, natürlich, immer.
Heute schon welche?
Für jedes Foto zu haben. Ne, wir sind ja inkognito. Wir hatten eine Regenjacke an, deswegen hat man es nicht erkannt.
Ist mir neulich so passiert. Ich saß in München in einem Café und dann kam Matthijs de Ligt, der neue Rekordtransfer von FC Bayern München quasi, rein. Aha. Und ich bin ja Fußballfan. Saß ich auf heißen Kohlen und war so, Mann, ich würde schon gerne nach dem Foto fragen. Weil wir haben so eine Fußballgruppe mit Kumpels und da war ich so, ey, wenn ich das jetzt da einfach reinposte, dann ist schon Alarm. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, weil alle Münchner waren so, das interessiert mich einfach nicht. So, du bist auch reich. Ja, genau sowas. Ja, genau. Es war echt wirklich so egal. Da habe ich mich einfach geschämt, dass ich ganz kurz mich gefreut habe wie ein kleines Kind. Weil es so das Letzte ist, wo ich richtig Fan sein kann, außer natürlich bei euch, ist der FC Bayern München, was natürlich auch immer wieder zu Diskussionen sorgt. Aber so ist es halt. Ne? Da wird man irgendwie reingeboren, glaube ich. Und du, bist du das erste Mal auf der Wiesn, lieber Roy?
Nee, ich war auch tatsächlich schon ein, zwei Mal hier. Damals, also tatsächlich seit dem Tod von Rudolf Mooshammer gehe ich nicht mehr. Mhm. Weil der Moosi war ja schon eine Koryphäe der Münchner Schickeria und man hat sich auch gern mit ihm gezeigt und auch eine Wahnsinnsparty mit ihm feiern können.
Mhm. Ja, das stimmt, ja.
Moosi, Mensch, du wirst vermisst.
Man hätte
dein
auch,
Roy.
Man hätte auch viel erben können. Wenn man sich gut in den Hund gekümmert hätte.
Ja. Das stimmt, ja.
Daisy. Daisy. Ja, Mai, richtig, oh Mai, ja. Oh Mai. Was die wohl gerade macht?
Meint ihr, die lebt noch? Wurde da irgendwie mal was bekannt gegeben? Wie es um Daisy?
Wie lange ist denn das jetzt her? Das ist schon eine Zeit her, gell? Ich weiß nicht, ob es die Daisy noch gibt.
Ich habe mal gehört, ein Freund von mir überlegt, glaube ich, irgendwas über Rudolf Mooshammers Ableben zu schreiben. Aber ich glaube, das kann man noch nicht...
Roman.
Das kann ich euch später erzählen. Das,
ach so, ja. Interner.
Ja, das sind Interner eigentlich, die ich hier gerade ausplaudere bei so einem Bier. Aber so ist es halt nun mal.
Du hast weißt du noch, in Aschaffenburg, wir hatten mal ein Mooshammer-Double. Der war so eine Stadtbekanntschaft. Ja. So eine Person, der sich einfach verkleidet hat als Rudolf Mooshammer und so durchs Nachtleben gezogen ist. Und der hatte auch so eine kleine Handtasche und da war, glaube ich, entweder ein ausgestopft, nee, da war ein Plüschhund drin.
Ja.
Ja, aber man fragt sich, was aus ihm geworden ist, seit es Moosi nicht mehr gibt. Also,
das hat mir
so gefallen. Es wäre ja schon morbid gewesen, wenn er es weiterhin so gemacht hätte.
Er ist dann, glaube ich, noch eine Weile so mitgelaufen, weil er konnte das nicht direkt ablegen, weil das schon auch dann so sein Charakter war. Mhm. Also, jetzt mal meine Frage an euch.
Ganz kurz eine Sache noch. Ich war gerade eben auf so einer Double-Seite, muss man dazu sagen, weil ich ein Double
vollkommen normal.
Und man kann, ich finde es gerade leider nicht mehr. Aber es gibt extra so eine Seite, wo man so Doubles mieten kann und vor allem auch viele Doubles, die es eigentlich seit 1996, 97, also eigentlich seit eurem...
Seit dem Bruch.
Ja, seit dem Bruch. Ja. Nicht mehr, die sind nicht mehr relevant. Also Pamela Anderson zum Beispiel ist so das prominenteste Double, was man sich immer noch mieten kann. Was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte mal fragen, also ich wollte nochmal auf dieses Wiesenthema zurückgehen, denn zum einen, wir haben bei uns im Podcast, der in Bayern produziert wird, so einen kleinen Konflikt, da ich eben als Hesse jetzt schon die ganze Zeit versuche, mich da irgendwie zu integrieren, nie wirklich angekommen bin. Jetzt bin ich natürlich hier in der Hochburg Bayerns und wahrscheinlich auch hier auf der Wiesn natürlich Paradebeispiel, bayerischer wird's nicht. Gibt es hier Traditionen? Worauf muss ich achten? Was muss ich mitnehmen? Ich brauche so ein paar Insider, um zum einen damit glänzen zu können und zum anderen, dass mir keine Fauxpas passieren.
Ja, es ist schwierig, weil, also jetzt in meiner persönlichen Meinung ist es vollkommen in Ordnung, wenn man einfach sagt, ich bin jetzt hier quasi zu Gast auf der Wiesn oder ich bin hier Touri oder weiß nicht, ich bin einfach nicht aus Bayern und dann gehe ich auch nicht in der Tracht, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als Menschen, die jetzt irgendwie so versuchen, das so zu imitieren, das Bayerische.
Geht gar für mich auch nicht. Ich bin ja Bayer, deswegen
alles. Deswegen gut. Darfst du es, ja? Ja. Aber so, also, das ist halt so, dass, also, da bist du sofort unten durch, jetzt wenn aus, keine Ahnung, international, aus den USA, aus Kanada, wenn dann
verkleidet
die genau ihre 30-Euro-Faschingskostüme dann halt tragen und so. Also, als Münchner, als Bayer, man sieht das einfach. Man sieht das wirklich, wenn sich jemand auskennt und wenn sich jemand nicht auskennt.
Achso, ein Prosit, Leute!
Prosit, jawohl!
Rein damit. Ja.
Sehr schön. Und jetzt aber.
Also jetzt müssen wir noch warten, bis Xuffa heißt. Ja.
Xuffa!
Jawohl. Oh, bitte. Damit.
Prosecco-Laune.
Wenn Uli heute Bier-Laune sehen könnte.
Nee, deswegen ist es meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, ich komme aus Hessen und ich schaue mir das hier an und habe hier eine Gaudi. Wie man so schön sagt, aber ich muss das nicht imitieren.
Man darf ja auch nicht vergessen, auch die Wiesn unterliegt Trends. Also in den 70er, 80er Jahren, da war es vollkommen verpönt, hier mit Tracht aufzuschlagen, sondern Jeans,
einfach Lederjacke.
Lederjacke.
In den 80ern.
So wie ich jetzt hier.
Ja. Siehst fantastisch aus.
Dankeschön. Ja. Du übrigens auch.
Danke.
Und du auch.
Dankeschön. Ja, das sieht toll aus, was du da anhast. Aber was soll Marek denn jetzt, wenn er dann zurück in seine Heimat nach Hessen, wenn er da dann zurückfährt zu seiner Familie und die ihn fragen, wie war es auf
der Wiesn? Wie war es in
Bayern? Was soll er sagen? Nee, vor allem, was kann er so als Buzzwords nutzen, damit die wissen, der war wirklich deep drin?
Also genau, wo muss ich hin, damit ich so...
Ja.
Damit ich wirklich in die Materie
reinschaue. Also auch ruhig gelogen. Also
ja, übertreiben,
also,
lügen.
Ja.
Ich mache
also,
das alles.
Also so natürlich diese uralt eingesessenen Fahrgeschäfte. Ja. Zum Beispiel, oder zum Beispiel den Flohzirkus. Also es gibt hier den Flohzirkus. Das ist so ein kleines Etablissement. Da passen auch, glaube ich, nur 6-7 Leute rein. Und da wird dann vorgeführt, wie Flöhe Zirkusstücke machen.
Genial, das schauen wir uns an.
Ja. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und dann halt natürlich, man kann über die Eudewiesen gehen. Also es ist alle 2 Jahre, hoffentlich bin ich da jetzt richtig, ist quasi im Anschluss an die Wiesen, ist die Eudewiesen und da sind dann quasi die Zelte und alles auch wirklich so wie vor 100 Jahren.
Zu D-Mark-Zeiten.
Genau, da wird dann auch eben nicht Leila gespielt, sondern wirklich nur traditionelle Blasmusik und ja, wenn du da mal die Gorselschneuzer gesehen hast oder so, dann, wenn ihr das mal aussprechen wollt.
Wie sagst du nochmal?
Die Gorselschneuzer.
Die Gorselschneuzer?
Gorselschneuzer.
Was ist das?
Das sind so Pferderuten oder wie sagt man denn da? Und
Die schweift,
das die werden dann so geschnalzt.
So eine Art Peitsche, die wird dann in der Luft quasi so schnell gezogen, dass es einen Knall gibt.
Ah, genau. Ich hatte als Kind mal so einen Antilopenschweif, mit dem ich, da war es mir Mutprobe, wie stark man sich damit auspeitschen kann.
Wow.
Ich bin auch extravagant.
Ja. Und da. Kurzer Einwurf dazu, historischer Einwurf. Ich glaube, die Wiesn ist ja nur so entstanden, dass es früher quasi ein Pferderennen, ich glaube, so ging alles los, oder?
Dass du dich noch hierher traust, wenn das Grundthema hier auch Pferde ist.
Mutig. Ja. Ja, ich bin nicht mehr, ich kann nicht mehr rückfällig werden.
Ja, okay, cool.
Ich bin immer noch in.
Ne? Genau, also eigentlich wurde hier ganz vor ganz vielen Jahren mal ein Pferderennen aufgeführt. Ich weiß nicht, ob du da Bescheid weißt.
Ich hoffe, ich glänze jetzt hier nicht mit Halbwissen, weil der gemeine Münchner oder die gemeine Münchnerin,
die nehmen es ernst.
Sehr übel.
Ja. Also die sollen ein Ticket kaufen,
sagt bitte nichts Falsches.
Ich
krieg sehr viel Fanpost. Dieser Diabro und Zati Boys, wieso zittert er über die Wiesn? Aber soweit ich weiß, war das ja das Fest zu Ehren der. Der Münchner,
Königin. Das stimmt schon auch. Ja. Und dann und wurde
davor war es ein Pferderennen.
Dann wurde hier dazu, glaube ich, auch so was wie ein Pferderennen oder ein Pferdemarsch oder so aufgeführt. Und das wurde sogar noch 2-mal wiederholt. Und das letzte Mal 2010 habe ich gelesen, was ich absurd finde, wenn ich mir vorstelle, dass es doch gar nicht so lange her ist. Aber also das war wohl irgendwie so ein bisschen Tradition. Und deswegen gibt es ja auch diesen Einmarsch in die Wiesn immer noch.
Genau.
Wo ja auch Pferde vorgespannt sind, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, oder? So ist das?
Ja, genau. Es gibt halt den Einzug der Wirte
ja.
und der Schausteller und so weiter. Und gibt es immer die ganz toll geschmückten Wägen, wo dann eben die ganzen Bierfässer, die frischen drauf liegen.
Habt ihr eigentlich auch, also ich habe es vorhin, wenn wir uns hier alle so in Trachten, also zu Teilen in Trachten begegnen, wie sieht's aus mit italienischer Tracht? Kennst du dich da vielleicht? Gibt's sowas überhaupt? Wisst ihr da irgendwas? Oder weil ich habe vorhin so ein bisschen, ich war mal in Siena und das ist ja auch so eine Pferdestadt und da hatte ich das Gefühl, die laufen da schon auch viel in so Trachten umher, sind sehr, sehr bunt. Ich glaube auch jedes Stadtviertel hat so seine eigenen Farben. Ich weiß nicht, was trägst du da? Gut, das ist was Deutsches, ne?
Ja, da steht Frühling, Sommer, Herbst, Winter
drauf. Das finde ich genial, das habe ich vorhin schon gesagt.
Vier klassische deutsche Wörter an der Stelle. Ja.
Ich glaube, in jedem Kulturkreis, in jedem Land der Welt gibt es diese Form von Tracht, die regional aufkommt. Das ist in Italien natürlich viel so renaissanceartig geartet. Ich kenne es jetzt nur aus Florenz und auch tatsächlich nur während dem Calcio Storico. Du als Fußballfan wirst es vielleicht kennen. Kennst du es?
Kenne ich nicht.
Das ist quasi eine der ältesten Wettbewerbe, die zwischen den 4 ältesten Stadtvierteln in Florenz ausgetragen werden. Und das ist eine sehr brutale Art des Fußballspiels, das auch gar nicht so viel mit Fußball zu tun hat. Und da kommen auch viele Leute eben in einer historischen Kleidung. Ja.
Okay.
Da gibt es tolle YouTube-Videos, das gibt es bis heute eben noch.
Ja.
wo halt mittlerweile nur noch so Kampfsportler da wirklich gegeneinander antreten in so einer Arena. Und ja, und es geht schon noch darum, ein Tor zu erzielen, aber eigentlich ist es zweitrangig geworden.
Richtig, also es ist auch tatsächlich so, man muss als Sportler in dem entsprechenden Viertel geboren sein, dass man auch tatsächlich für die Mannschaft antreten darf. Und das wird einmal im Jahr, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ausgetragen auf der Piazza Santa Maria Novella oder gegenüber der Kirche Santa Maria Novella. Und da geht es auf jeden Fall ab und den Siegern gebührt dann wirklich, also da wird
lebenslange
dann
Ehre.
Lebenslange Ehre, wirklich. Das ist das Größte, wenn man das in Florenz gewinnt.
Wirklich? Oh mein Gott. Ja, genial.
Und wart ihr da schon mal?
Ich war noch nie da. Das ist wirklich extrem schwer, da irgendwie hinzukommen und das ist sehr, sehr in-group.
Okay. Oh, sowas finde ich super. Das ist
ein geiles Spezial.
Weil ich habe mir vorhin, als ich hier reingelaufen bin, gedacht, ich würde gerne mal so alle Volksfeste der Welt besuchen, weil es ja schon irgendwie bestimmt interessant ist und auch lustig ist. Also ich habe schon so von wirklich absurden Festen gehört in der Camargue, wo sie dann mit Pferden ins Wasser laufen und ihre heilige Maria quasi zu Grabe tragen im Wasser. Und ich meine, sowas gibt es ja überall auf der Welt wahrscheinlich. Ne? Also wie du schon gesagt hast, ich weiß nicht, in den USA, ob da so viel...
Die gibt es ja noch nicht so lange, ne? Die erfinden.
Es ist ja auch immer so. Tradition ist auch immer eine Erfindung. Ja, also das ist jetzt nie wirklich gewachsen. In seltenen Fällen ist es kulturell gewachsen, sondern es hat sich jemand überlegt, wie bei München Oktoberfest, so, wir machen jetzt hier die Sache
eine
aus.
Party.
Wir machen jetzt eine Party.
Und wir trinken ein bisschen Bier.
Machen ein Bier, das können wir eh. Und dann passt schon. Und dann erst im Nachhinein kommt dann immer diese Idee von Tradition. Das gibt es ja schon immer und das sind unsere Werte und bla bla bla. Mhm. Aber am Ende
ist es... Sommerfest genauso. Wir implementieren das auch
gerade. Ja. Genau. Wir haben jetzt auch ein Prosecco-Laune Sommerfest zum zweiten Mal gemacht. Es regnet immer.
Das habe ich gehört.
Ja, das sind die Eckpunkte auf jeden Fall. Marek, du warst ja vor kurzem in Italien. Erzähl doch mal, wie war es eigentlich in Italien? Das interessiert unsere Gäste bestimmt sehr.
Ich war das erste Mal in meinem Leben in Venedig.
Ach, das habe ich gehört. In einer der letzten Podcasts, ne?
Genau.
Da hast du gesagt, du würdest hinfahren. Jetzt erzähl mal.
Genau, und jetzt war ich denn da. Und ich fand es herrlich da. Jetzt habe ich aber auch schon aus anderen Stimmen gehört, die meinen so, naja, Venedig ist nicht so richtig Italien, weil es alles schon so ein bisschen erfunden da ist.
Ist ein Freizeitpark geworden.
Ja, ne? Ja. Ich habe das, zum Teil fand ich das auch so, ich fand es trotzdem schön, ich konnte das auch genießen da. Ich war in Venedig, aber ich war eben für die Biennale da, für Kunst gucken, das war nochmal ein bisschen anders. Aber ich fand das trotzdem toll. Ich fand irgendwie, ich konnte an jeder Ecke gut essen, gut trinken. Das Einzige, was mir auch so Freizeitpark-esk erschien, dass alle Restaurants so die gleiche Karte hatten. Mhm. Also alle hatten die gleichen Gerichte und dann mit ein bisschen Variation hier, Variation da. Da habe ich mich im Nachgang so ein bisschen verarscht gefühlt.
Ja, verstehe ich.
Ja.
Weil es war so wie Wochenkarte in der Kantine und das ausgelagert auf alle Spaces,
ja. Ich muss einmal kurz was sagen. Und zwar, was ich ja auch ein bisschen im Urlaub liebe in Italien, ist, verarscht zu werden.
Ja, ich lasse mich auch gerne
verarschen. Ich muss sagen, ich mag das ein bisschen. Und wir hatten damals in dem Ausbildungsbetrieb, in dem ich gelernt habe, ich bin ja Gastronom quasi, und dort hatten wir Salvatore. Und Salvatore hat meiner Oma immer so schöne Augen gemacht, dass mein Opa immer ganz viel Trinkgeld geben musste, weil meine Oma ihm das erzählt hat. Und er hat gesagt, ja, wir wurden wieder nach Striche fahren, verarscht von Salvatore, aber auf so eine liebenswürdige Art und Weise natürlich.
Grüße gehen raus, Salvatore.
Salva habe ich neulich getroffen, tatsächlich am Spielautomaten in der Tankstelle. Ich hoffe, dir geht's gut, mein lieber Freund. Ich
das ganze Trinkgeld.
Aber nur Fruitinator spielen, ja. Das ist wirklich das Beste.
Na, der Roy muss es ja wissen.
Oh, stimmt. Ich wollte dich nicht triggern jetzt an der Stelle.
Alles gut, am Automaten ist was anderes.
Okay, gut. Gut, Marek, Entschuldigung, ich bin wirklich betrunken.
Was kann ich denn noch erzählen? Also was ich spannend fand, oder nicht spannend, oder was ich so super beruhigend fand, in der Stadt sind ja Autos, Fahrräder, Skateboards, Roller, das ganze Zeug, alles verboten. Mhm. Und du hast eine ganz andere Lautstärke auf einmal da, weil du hörst nur die Leute, die halt irgendwie da durch die Stadt laufen, irgendwie lachen, irgendwie sich beschweren, was weiß ich. Und das hat so eine andere Lautstärke, die irgendwie so, das ist schön belebt, aber es stresst mich nicht so. Es hupt keiner, da rührt kein Motto. Ich habe keinen Führerschein, ich bin auch ein bisschen gegen Autos, muss ich sagen.
Ist in Ordnung.
Aber da ist tatsächlich was dran. Also jetzt, wo du es erzählst, ist mir auch wieder so wie vor Ohren gekommen. Mhm. so diese schöne Stille. Du hast halt diese Motorboote teilweise, weil die fahren ja dann, die Einheimischen fahren ja dann schon mit ihren Motorbooten. Ja. Aber das ist ja auch so ein schönes Geräusch eigentlich.
Genau,
so,
das so ein geiles Gluckern. Das,
ja, weißes Rauschen.
Ja. Ja, ich habe in Venedig tatsächlich einmal ich habe ja nur ganz wenige so, ich weiß nicht, ob man Tick sagt oder so eine Manie oder sowas. Und die habe ich in Venedig entwickelt. Und zwar sind wir von
deine Haare essen.
Venedig.
Ich glaub, meine Haare essen.
Ich habe einmal ein Video gesehen davon, wie jemand seine Haare isst. Und das war wirklich mit Abstand das Ekelhafteste. Und wir fuhren quasi von, ich glaube, Lido nach Venedig oder andersrum. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich muss ganz dringend meine Hände waschen. Und das habe ich ja bis heute, dass ich so ständig meine Hände waschen muss, weil ich sonst verrückt werde. Also so alle 2 Stunden muss ich mal aufs Klo. Und das habe ich damals auf diesem kleinen Boot quasi, als wir mit meinem Vater noch damals von Venedig aus, wir waren da am Markusplatz, heißt es, glaube ich, sind wir rübergefahren nach Lido, und da musste ich dann ganz dringend meine Hände waschen. Das hat sich bis heute leider nicht gelegt. Deswegen Venedig für mich ein bisschen so...
Ist es vielleicht eine Auswirkung des Stendhal-Syndroms?
Welches Syndrom?
Das Stendhal-Syndrom.
Das musst du mir erklären.
Das Stendhal-Syndrom, das ist quasi eine psychologische Reaktion auf die Eindrücke, die man während eines Italienurlaubs vornehmlich in Florenz, aber Venedig ist ja auch, steht mir ja nichts nach, kulturell erlebt. Also diese kulturellen Eindrücke, die man während einer Italienreise bekommt, führt bei manchen Leuten dazu, dass sie tatsächlich ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, weil sie die schiere Größe und Gewalt der Kunst und der Geschichte einfach nicht mehr fassen können.
Krass.
Und das ist nicht gelogen. Stendhal-Syndrom. Wow,
okay, krass. Das ist toll. Das ist toll. So können wir eigentlich die Folge nennen. Oder? Weil ich finde, das ist so...
Aber sag nochmal, heißt Stendhal-Syndrom?
Nein, Stendhal.
Aber mich erinnert
dich gerade wie der französische...
An das Paris-Syndrom.
Ja.
Das ist ja so ähnlich wie das Paris-Syndrom,
ja, richtig.
Nur umgekehrt. Habt ihr vom Paris-Syndrom gehört? Nee.
Dass man so mit der Traurigkeit
erzählt mir alles über Syndrome. Genau. Ich hab Bock, wirklich.
Es ist anscheinend so ein touristisches Phänomen auch, dass wenn man nach Paris reist und man hat so große Erwartungen, dann ist die Stadt der Liebe, gerade bei Pärchen. Und jetzt wird alles toll und dann fährt man nach Paris, und jeder von uns, der schon mal in Paris war, weiß, es kann auch sehr dreckig, kann sehr eklig, sehr rough sein. Und dann steht man da im Gare du Nord und wird irgendwie, oder in der U-Bahn, und dann fährt man nach Hause und ist total depressiv, weil dieser Paris-Urlaub nicht so war, wie man es sich erhofft hätte. Und er war eben nicht so liebevoll und wunderschön und l'amour. Und das ist das Paris-Syndrom. Und es ist ja echt, also anscheinend, es setzt sich langsam durch in unserer touristischen Welt.
Ja, es ist, glaube ich, auch generell in Urlauben immer so, dass der große Feind ist immer die Erwartungshaltung. Ne? Also ich meine, wenn man sich so überlegt, wir fahren da jetzt gemeinsam gerade als Pärchen vielleicht in Urlaub und es wird wunderschön, und dann wird es vielleicht einfach nur normal. Okay, ja. Was ja auch nicht so schlecht ist, aber man, das ist so ein bisschen wie, wenn die Sonne draußen scheint und man liegt zu Hause, man hat eigentlich frei und man fühlt sich provoziert, dass man jetzt unbedingt rausgehen muss und was Schönes erleben muss, und so ist es wahrscheinlich da dann auch. Ne? Aber erzähl ruhig weiter von der Biennale.
Also ich hatte auf der Biennale, mir sind dreimal, stand ich einer Kunst gegenüber, die mich wirklich beeindruckt hat, wie ich das so noch nicht gespürt habe, wirklich so mit Gänsehaut, wo ich so, boah, ist schon doll hier. Und eins möchte ich euch mal beschreiben, weil das wirklich weil das ganz weirde Sachen mit mir gemacht hat, und zwar, das war im Giardini, das ist quasi dieser eine Bereich von der Biennale, und da stehen ganz angehäuft halt viele Pavillons, wo halt die Länder ausstellen, und es war der Pavillon von Dänemark, und man ist an den Eingang rangetreten, und da war am Eingang so eine Triggerwarnung, explizite Darstellung von Leben und Tod. Und dann kommst du da rein, und da war dieser ganze Pavillon war aufgebaut, als wäre das so eine riesengroße Pferdebox. Aber irgendwas war anders, weil es lag auch so, zum Beispiel, es lag kein Heu da, sondern überall so Berge getrockneter Algen. Und die Gatter der Boxen sahen so super futuristisch aus, aus so Aluprofilen, die so zusammengeschraubt waren. Und das war so der erste Eindruck. Und dann gucke ich nach links, und dann liegt da eine Statue von einer Zentaurin auf dem Boden. Und die wirklich, also 4 Meter groß. Im Nachhinein habe ich rausgefunden, also der Pferdekörper war ausgeschöpft, war Taxidermie.
Schon wieder Triggerwarnung, sorry, mit den Pferden. Sorry, ja. Als hätten wir die ganze Folge darauf ausgerichtet. Ja.
Und vorne dran eben dieser Körper von der Zentaurin, die so mit ganz blutroten Augen einen so in die Augen, also mich angeschaut hat. Und das sah alles so derbe realistisch aus. Also die sah aus wie real. So, wo ich 3-4 Mal geschaut habe, geht denn nicht der Bauch irgendwie hoch und runter, atmet das noch?
Ja.
Und habe dann auf den zweiten Blick kapiert, dass hinten am Rumpf eben die Fruchtblase gerade da rausgeflogen kam und dass ich eine Geburt anschaue. Und dann habe ich gecheckt, das ist so ein intimer Moment, dass ich da gar nicht richtig hinschauen konnte. Und mich das so getrickt hat, weil ich dachte, das ist hier real.
Ja, ja.
Und ich konnte mir dieses Kunstwerk wirklich nicht anschauen, weil es ist so pietätlos, da jetzt rumzulaufen.
Mhm. Mit so einem Aperol in der Hand.
Genau, genau. Und der armen Frau so auf den Arsch zu schauen, ne, auf ihren Pferdearsch. und dann, ich habe da tatsächlich auch so kaum Fotoaufnahmen von, weil mir das so zuwider war. Und dann bin ich diese Box entlang gelaufen und kam in den zweiten Bereich. Der Raum war deutlich höher, aber kleiner, das sind mal so 6x6 Meter gewesen sein. Und in der Mitte des Raumes hing ihr Mann am Galgen, auch ein Zentaur, der sich da gerade eben erhängt hat. Und das sah auch wieder so fotorealistisch aus. Und der hatte so ein weirdes Doppelkinn und schon blau angelaufen. Und ist da wirklich so gebaumelt.
Wow.
Von dem konnte ich easy Fotos machen. Weil da war ich so, na, hier ist vorbei. Was will er sich denn noch beschweren? Und aber, wie mich das verarscht hat, dass ich wirklich gedacht habe, also wie intim das war, obwohl das einfach nur Objekte waren.
Du hast mir ja die Fotos und Videos gezeigt, ja. Das sah wirklich brutal aus.
Also
das
war derbe krass.
Ja,
also das war schon so ein bisschen, also das war auch schon grob und auf die Nuss und Bauernfängerei.
Art Dungeon.
Aber ja. Irgendwie, also für mich hat es total funktioniert, das war beeindruckend.
Und du interessierst dich doch auch für Kunst, habe ich das richtig vernommen?
Ja, richtig, genau. Ja. Landschaftsmalerei.
Ja. Also, genau. Ein bisschen anderes Metier. Ja.
Aber natürlich, also allerlei Malerei habe ich da auch gesehen in Venedig. Jetzt wollte ich mal wegen der Landschaftsmalerei nachhaken. Du meintest, das ist so ein Ding, jetzt geht es auf eBay Kleinanzeige, dass man da ab und an was findet.
Ja.
Also, wo hat's angefangen? Was macht diese italienische Landschaftsmalerei überhaupt für dich aus? Wie viele Werke sind's? Und was bist du gerade auf der Jagd? Gibt's so Holy Grails an der Stelle?
Das Ding ist, ich habe mir tatsächlich eine Disziplin und eine Kunstgattung ausgesucht mit dieser niederländischen Landschaftsmalerei aus dem 17. Jahrhundert, die eigentlich quasi gar nicht so einfach ermittelt werden kann, weil man nicht den richtigen Blick für die Dinge hat. Und auf eBay Kleinanzeigen natürlich, da wissen viele Menschen nicht, was sie anbieten. Und man darf das ist sowieso für eBay Kleinanzeigen, für alles, was man mehr Geld ausgeben möchte, immer in echt anschauen, ja. Also Tipp an dieser Stelle. Ja, aber es tatsächlich, diese Landschaftsmalerei hat den Sfumato von Leonardo da Vinci perfektioniert und auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Man verliert sich einfach im Nebel der Kunst. Also es ist ein sehr krasser Vorgriff auf Dinge, die wir nicht mehr sehen können heutzutage, die einfach verschwinden in so einem riesengroßen Rauschen, Hintergrundrauschen des Seins. Und das finde ich besonders beeindruckend bei dieser Sammlung. Sie umfasst bei mir jetzt zwischenzeitlich 278 Werke. Das Problem ist tatsächlich auch so, dass die Benennung richtig schwer ist, denn da wurde nie ordentlich Buch geführt, so wie bei Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Die sind auch komplett aus der Geschichte verschwunden zwischen 82 und 2016.
Ich dachte, das liegt an der Buchhaltung.
Ich hoffe, es hört niemand von der Steuerbehörde zu.
Aber ich finde das so passend, weil wir sitzen gerade unter diesem wunderschönen Gemälde hier aus München. Man sieht hier das Münchner Tal.
Richtig.
Wenn man quasi nach hinten schaut, kommt der Marienplatz.
Ja.
Und ganz im Vordergrund auf der linken Seite das Paulaner im Tal.
Ja.
Man sieht, es ist eine Auftragsarbeit, ja. Wie alles auch bei Roy Bianco und Abruzzati
ist. Richtig. Paulaner im Tal, was heute, glaube ich, das Herrschaft Zeiten ist, wo der liebe Mietja ja der Wirt ist. Deswegen ja, passt es auch sehr, sehr gut hier rein. Die würde ich wirklich gerne mal sehen. Wie viel 278 Gemälde? Das ist wirklich beeindruckend. Das sieht, ist bestimmt toll. Hast du die alle bei dir quasi am Gardasee?
Nein, die habe ich nicht bei mir am Gardasee, sondern im Tresor in einem Land, das gesäumt mit Bergen ist. Mehr sage ich dazu nicht.
Aber ein paar schöne Ausstellungsstücke hängen schon bei uns im Flügeltrakt Ost.
Ja, ja, wäre ja bestimmt auch schön, dann irgendwann mal, also natürlich, ich hoffe, dass es noch ganz lange weitergeht mit eurer Karriere, aber irgendwann mal, wenn es vielleicht vorbei sein sollte oder vielleicht sogar, dass vielleicht unsere Kinder irgendwann mal in, vielleicht wird es ja dann irgendwann nach deinem Ableben oder so mal an eine Galerie verliehen, die dann zumindest mal ausstellen können oder so, dass ja man das sich zumindest mal anschauen kann, weil das ist ja oft das Problem. Ich habe es neulich gesehen in der Doku über, was war es, Metallica, glaube ich, wo... Wie heißt der nochmal? Ulrich?
Lars Ulrich.
Lars Ulrich, der Drummer. Jan Ulrich, der ja auch so einen herrlichen Basquiat und so weiter hatte und die er ja dann auch endlich irgendwann verkauft hat und auch mal ausgestellt hat in der Galerie. Das ist ja immer besonders ärgerlich, wenn so Vermögende, also ich freue mich natürlich über euer Vermögen mittlerweile wieder, aber wenn dann so Leute sich das zu Hause so horten und quasi vor der Allgemeinheit verwehren, ne?
Ja, Privatsammlungen sind schon was Kritisches, das muss man auf jeden Fall sagen, da hast du recht. Vielleicht überlege ich nochmal meinen Standpunkt, vielleicht
für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Es muss jeder selber wissen, es muss wirklich jeder selber wissen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ein paar von den Stücken noch Platz hätten in unserer Villa.
Es ist einfach irgendwann
vielleicht
ist
auch jedermann vielleicht belegt. Sollten wir das auch mal als öffentliches Museum umgestalten.
Das wird es auf jeden
Villa
Fall.
Alta Vista.
Und unsere Erben werden dann gut dran verdienen.
Ja, das glaube ich auch.
Umsonst. Also bei mir verdient niemand
mehr was. Aber Stiftung kann man auch so mit Steuern nicht mehr gut was machen.
Bitte?
Da mal nachdenken.
Was?
Eine Stiftung gründen.
Ja, eine Stiftung gründen, stimmt. Ja, das wäre steuerlich auch ein Vorteil. Sowas können wir dann später. Ich sehe schon unsere beiden wichtigen Herren unterhalten sich
die ganze Zeit schon richtig angeregt,
aber die unterhalten sich über dumme Sachen.
Ja, bla 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 bla.
Wie brät man ein gutes Hähnchen, glaube ich. Das ist das Thema bei dir.
Okay. Was mich mal interessieren würde, weil jetzt haben wir ja so zwei Urgesteine da, ne? Könnte man ein bisschen Tea spillen, ein bisschen Gossip aus den 80ern, aus den 90ern, wilde Promi-Stories? Gibt es da irgendwas, was ihr uns hier verraten könnt? Wir können die Namen auch piepen im Nachgang, deswegen ist easy. Aber es ist für mich einfach eine geile Chance, da mal zuzuhören.
Ich meine, das Wichtigste an diesen Dingen ist ja immer, dass darüber der Schleier des Privaten legen muss.
Ja, auf eine Art.
Und wir haben uns auch, also unsere Karriere ist nicht nur so erfolgreich, weil wir fantastische Musik machen und auch noch sehr gut aussehen, sondern weil wir mit diesen Dingen aus dem Musikantenstadl und so weiter und so fort auch immer sehr treuhändisch verfahren sind.
Verstehe, okay. Ja.
Aber wir sind ja heute bei Prosecco
Lounge. Ja.
Und ich habe gesehen, Roy, du bist schon zum Mikrofon gezuckt. Erzähl doch mal ein bisschen was, komm, ein bisschen was haben wir immer auf Lager.
Ja, ein bisschen was geht immer hier in, in München, Monaco, Franze.
Machen wir national, international?
Also wir bewegen uns national bei einem Künstler, der lange als der deutsche Elvis Presley gegalten hat, vor allem in den 60er Jahren mit seinem Hit damals.
Achso, ein Prosit, Leute.
Ein Prosit, ja. Prosit.
Natürlich.
Also, auf den deutschen Elvis.
Auf den deutschen Elvis.
Viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden ihn natürlich kennen. Unser Roy Black. Roy Black, ich war ja tatsächlich bei ihm in der Showband, bevor meine Karriere mit Die Abbondzati Boys begann als Bassist. Das war eine großartige Erfahrung, damals mit ihm auf Tour zu sein. Wir waren damals, wir haben tatsächlich auch in der Royal Albert Hall in London einen Auftritt gespielt. Und auf der Ost- und Nordsee-Tour war ich im Live-Team mit dabei. Und der Roy Black, der konnte auf jeden Fall trinken. Und da haben wir uns beide mit unseren gleichen Namen natürlich berufen gefühlt, diese Aufgabe nachzugehen. In Kiel damals haben wir so lange getrunken, bis Roy auf den Marmortisch in der Hotellobby gefallen ist und sich den Schneidezahn ausgeschlagen hat.
Oh, das ist natürlich ärgerlich.
Ich hoffe, das nimmt er mir nicht übel im Jenseits, denn Roy, wir sehen uns in der Schlagerhölle.
Apropos gute Trinker, können wir mal Signal an unser lieben Stenger geben, weil jetzt die Gläser schon bald leer, da muss schon mal nachgearbeitet werden.
Ja, Stenger, wir brauchen neues Bier.
Vorsicht, gell? Das ist Festbier hier.
Ja, aber ich habe mir halt Urlaub genommen. Ich lasse es mal
knallen. Wollt ihr ein Bier oder wollen wir einen Radler?
Ich nehme ein saures Radler.
Oh, das
saures Radler, ja.
Stengel?
Eine Schorle.
Ja, dann nehme ich das auch. Ist eigentlich verpönt.
Das ist richtig
ein verpönt. Großes,
aber wir machen ja heute noch
an alle bayerischen Zuhörer.
Ah, aber guck mal, ich bin ja ein Hesse.
Du
ja,
darfst das. Und du zwingst uns jetzt quasi dazu, ein saures Radler zu trinken. Also tun wir das.
Ja, wir könnten natürlich noch viel mehr trinken, wir als Bayern.
Weil, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Abruzzati Boys und auch Roy Bianco würden natürlich niemals ein saures Radler auf der Wiese bestellen. Entschuldigen Sie, ja. Excusen Sie mich mal. Aber bis das Bier kommt, ich habe auch noch eine schöne Geschichte damals, weil ich war mal sehr gut befreundet. Ich bin es leider nicht mehr. Oh. Mit dem... ja, man muss es schon sagen, er ist ein großer Sänger mit Eros Ramazzotti. Also er hat einen,
wow, okay. Ey, ich hatte Eros Ramazzotti so als Bauchgefühl, dass ich hier eine Story bekomme, das freut mich
total. Und Michelle Hunziker natürlich, also die hatten ja
tolle Frau.
Auch, die hatten, ja, auf, also sie auf jeden Fall. Zu ihr habe ich noch guten Kontakt, zu Eros eher weniger. Wir waren damals eingeladen auf ihre Yacht an der Amalfiküste. Wir lagen in der Bucht von Nerano, vielleicht kennt die der ein oder andere. Dort liegt, mittlerweile liegt dort meistens Bill Gates und Lionel Messi
direkt
nebeneinander, nehmen sämtlichen Platz ein. Früher waren die Yachten noch nicht so groß. Und wir hatten damals ein kleines Intermezzo per Tre, möchte ich da fast
sagen. Ah!
Aber, es war eine wunderschöne Sommernacht, irgendwann Mitte Juni, und Roy war nicht zugeladen.
Oh. Naja.
Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wieso. Warum warst du eigentlich nicht an Bord? Auf jeden Fall.
Ich hab Pasta Nerano gegessen.
Beim
Seppi.
Beim Giovanni.
Ja?
Beim Giovanni. Unten. Ja, genau. So war es nämlich.
Unten im Hafen. Und hab kontemplativ aufs Meer geschaut.
Und
du?
Es ist
und du, kontemplativ? Ja. Was machst du?
Ich bekomme einen Anruf, ja, wo ich denn sei, von meinem lieben Roy. Und dann war nichts mit Piccolo Intermezzo per Tre, und ich wurde vom Boot gejagt, weil Roy das natürlich zu unterbinden wusste, was da vor sich ging. Und seitdem haben der Eros und ich kein so gutes Verhältnis, die Michelle und ich schon noch, denn sie sind ja mittlerweile auch geschieden.
Wir kriegen ein normales Radler. Die haben kein saures Radler leider.
Hä, warum?
Man weiß es nicht. Ihr habt ja vorhin schon ein bisschen...
Ich hab Diabetes.
Ja, wirklich?
Ist ein Fakt? Nein. Oder? Nein, oder?
Okay, aber du hast vorhin schon über das Paulaner-Bier gesagt. Es ist ausnahmsweise trinkst du auch das. Was ist dein Lieblingsbier auf der Wiesn?
Kannst du ruhig sagen. Ach, ja, ich gehe mal gerne in die Hackerzelte. Also das Hackerbier, das ist eigentlich, mundet mir immer ganz gut.
Okay.
Aber ich bin auf jeden Fall natürlich auch beim Löwenbräu dabei.
Okay.
Ich habe Freunde.
Da habe ich
Elin.
Ich check gar nichts mehr. Ich sag, wie es ist. Ey, guck mal, Marek guckt mich als Hesse, wie du schaust. Du bist so.
Marek ist einfach Profi.
Um was geht's?
Ja, also gerade bin ich, weil ich habe einfach nur so Fantasienamen gehört. Hacker, Löwe und dann bin ich so. Ja, gut.
Ja, genau. Das wird schon stimmen wahrscheinlich.
Jungs, aber ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar, wir hatten es vorhin kurz, Chris meinte, er hat einen Remix gemacht von eben No Angels. Und jetzt habe ich spitz bekommen, diese Remix-Geschichte, das ist eine Sache, der ihr euch jetzt auch anvertraut habt. Da wird gerade experimentiert. Das Schlagerthema wird kombiniert mit der elektronischen Musik.
Ja.
Ist das ein Fakt?
Wie wir eingangs
schon gesagt
haben, der Italo-Schlager bleibt niemals stehen. Wir sind eine zeitgenössische Band und jetzt eben auch im digitalen Zeitalter angekommen. Und was ist denn nicht digitaler als ein Remix? Deswegen, ich glaube, da darf man sich auf tolle Dinge freuen. Es gibt ja gerade jetzt in der bundesrepublikanischen Musiklandschaft gibt es ja tolle elektronische Dinge. Also ich möchte ja fast sagen, der Techno ist etwas Deutsches. Und
Shoutout Sven Feht.
Ja. DJ Hell.
Ja. Und ich glaube, wir dürfen uns auch mal ausprobieren, ist es nicht so?
Ja, absolut. Also ich finde auch, das ist die richtige Antwort auf alles, was passiert, vor allem auch, weil man ja jetzt in den letzten Jahren immer mehr und immer häufiger leider mit diesem Techno-Ableger des Mallorca-Schlagers zu tun hatte. Und ich glaube, da haben wir auch eine Aufgabe, dass...
Sind das für euch Nestbeschmutzer?
Nö, das ist auf gar keinen Fall so. Also wir möchten da keinen Unmut stiften, aber es gibt sicher auch Möglichkeiten, das eleganter zu lösen, und wir gehen mit gutem Beispiel voran und messen uns an uns selber und haben was in der Hinterhand. Die Abruzzati Boys, du schaust auf dein Handy.
Ja, ich schaue auf unseren Kalender aus speziellen Gründen.
Ja.
Genau.
Aus wird die Brühe nachgeliefert, Leute.
Oh, weiter geht's.
Ja, der Fixer derweil.
Ja, Mensch, vielen Dank dir, gell? So, also, jetzt erzähl mal, hat's an Otti, hast du dann schon gesehen?
So, ihr Buben.
Danke.
So schnell war ich ja gar nicht.
Merci beaucoup, machst du dazu, gell?
Nee. So. Okay, stark.
Also, danke. Dann schaffen wir
Ja, zum Wohl.
Zum Wohl, Rock'n'Roll.
Klack. Klack. Genau, wir waren bei eurem Remix-Album, ne? Das erscheint doch jetzt, ist es richtig?
Gibt das schon ein Datum?
Wie ist
das?
Ich merke Roys Verhalten, wenn es um das Thema geht.
Ich bin überhaupt nicht verhalten. Ach so, okay. Wir sind gerade nicht gebrieft, wann dieser Podcast erscheint, deswegen weiß ich nicht, wie viel wir sagen dürfen.
Aber ihr seid doch geübt, mysteriös sein.
Ja, genau. Ihr seid geübt, mysteriös sein, das stimmt.
Also möglicherweise passieren Dinge, die passieren werden, wenn sie passieren.
Ja, okay. Ihr seid wirklich geübt, mysteriös sein. Wir wissen ja nicht, was passiert in Zukunft. Habt ihr jetzt nach diesem großen, also muss man mal sagen, wie war das für euch eigentlich jetzt mit diesem Album Mille Grazie? Das will ich noch einmal zum Ende besprechen. Ihr seid ja auf die 1 direkt gegangen. Wie war das für euch? Habt ihr damit gerechnet?
Ja, ich sag mal so, es gibt auch Dinge im Leben eines Italo-Schlagerstars, die sind was Besonderes. Ich glaube, eine Nummer 1 in den deutschen Albumcharts, die ist nicht alltäglich, auch nicht im Schlager. Und da waren wir schon froh, dass wir dann im Goldenen Saal zu Augsburg dann diesen Preis der 1 übernehmen durften tolle Pressefotos machen durften. Nein, und das sind natürlich auch viele Flaschen Spumante geköpft worden, denn wir waren vor den Red Hot Chili Peppers und das war auch gut so.
Ja, herrlich. Und also, wenn ihr jetzt doch die Nummer 1 seid, ne, und ihr macht Italo-Schlager, kommen dann auch schon Anrufe aus Mallorca und von diesen ganzen, also überlegt ihr da mal hinzufahren und das mal zu machen?
Man bekommt immer Anrufe, aus jeglicher Hinsicht. Ja. Die Frage ist nur, ob man den Apparat, den Telefonhörer abnimmt.
Ja. Den Apparat. Ja, würdet ihr sowas machen oder schließt ihr sowas kategorisch aus?
Ich glaube, also wir stehen mit Roy Bianco und die Abruzzati Boys für Unterhaltung mit Haltung und in vielen Dingen ist der Mallorca-Schlager leider nicht kompatibel mit dem, was wir tun. Hm. Und dementsprechend.
Ihr habt einen Wertekatalog.
Wir haben auf jeden Fall sowas.
Würde zählt zum Beispiel dazu.
Würde, ja.
Eine der Säulen.
Und dementsprechend, da müsste sich schon sehr, sehr viel ändern. Ich meine, wir haben nichts gegen Leute, die diese Musik mögen und hören und dem ganzen Schlag des Mallorca-Schlagers verfallen, aber privat haben wir damit gerade nichts zu tun.
Wir sind ja auch so eine klassische Band und die hat ja eigentlich auf so einem Mallorca-Bierkönig-Stage hat die ja gar keinen Platz.
Also wir machen noch echte Live-Musik.
Handgemachte Live-Musik, also alle Instrumente, die bei uns auf unserer Platte landen, auch im Studio, die sind live eingespielt. Mhm. Es ist auch überhaupt nicht kompatibel.
Ja. Also,
ich war noch nie auf Mallorca. Ja.
Aber was wir mal sagen können, sowohl Chris als auch ich haben jeweils einen Schlager-Hit.
Ja, das stimmt. Ja, ja.
Und die
Lauten,
die sortieren sich aber beide eher bei dem Thema Mallorca ein, wenn ich
fand. Ja, ist ja auch funny. Also es kann ja auch funny sein und wenn man das in gewissen Arten ironisch verpackt, wir sind natürlich überhaupt nicht ironisch, also bei Bianco und die Amorzeit,
wir machen das ernst,
dann kann das charmant sein.
Wir haben das auch ernst gemeint. Ja. Also ich war damals, wir waren erst ein Duo, dann ein Trio, wir waren die Que Pasas, hatten den Song Mache ein Lächeln in dein Gesicht.
Wie lang ist das her?
Das ist 10 Jahre
okay,
her.
Okay, okay.
Und
Chris, waren andere Zeiten.
Waren andere Zeiten. Und Chris ist tatsächlich ich muss noch zu den Que Pasas sagen, dass ich über ein, zwei Ecken mit dem Manager von den Zillertaler Schürzenjägern.
Oh, ja. Die übrigens mit ihrem Sierra Madre-Hit die meistgespielte Wiesnband sind aller Zeiten.
Ah,
also,
okay,
ja, schau. Ist also jetzt auf die letzten 50 Jahre halt gesehen. Ja. Also okay, da krass. Klingelt bis heute die GEMA-Kasse. Das ist unfassbar, was da passiert bis heute.
Glückwunsch dazu. Ja. Jedenfalls, dieser Manager wollte mich die ganze Zeit irgendwie nach Mallorca verfrachten mit diesen 1-2 Songs, die wir hatten. Und da war ich vor 10 Jahren, war ich der Situation noch nicht gewachsen. Und Chris hat eben auch einen Schlagerhit, der auch in den Charts wahnsinnig
relevant war. Der war vor Helene Fischer. Das war für uns ein Riesenthema damals, ja, das stimmt.
Mit
Die Imker und der Song hieß Flotte Biene. Richtig, ein klassischer Mallorca-Hit, den wir damals gemacht haben. Und war ein Tag in den Single-Charts quasi vor Helene Fischer, also nur in diesen iTunes-Charts, nicht wirklich Single-Charts. Und das war lustig auf jeden Fall. Und da haben wir auch schon so lose Anfragen bekommen tatsächlich, deswegen weiß ich, wie schnell das wahrscheinlich geht. Und wir haben dann aber gesagt, ich glaube, wenn wir jetzt
an dem Punkt nicht,
wenn wir jetzt an dem Punkt nicht aufhören mit diesem Gag, dann wird es halt, ich glaube, also wie heißt der, Jürgen Drews? Ich glaube, der hat halt diesen Gag irgendwann, das war, er war dann irgendwann. Er war dann irgendwann seine eigene Karikatur.
Ich möchte nicht schlecht über Jürgen reden, weil ihm geht's nicht gut. Liebe Grüße, gute Besserung, Jürgen.
Gute Besserung, mein lieber Jürgen. Okay. Wie wäre es, auf dem Oktoberfest mal zu spielen für euch? Habt ihr das schon gemacht? Ist es in Planung? Gibt es sowas überhaupt? Gibt es hier Konzerte oder sind es immer nur so Blaskapellen?
Es gibt tatsächlich, es gibt so Showcases, vor allem tatsächlich mittlerweile auf der Eudenwiesen, also was wir vorhin schon gehört haben, wo tatsächlich auch relativ kredibile Acts teilweise spielen. Wir haben das bisher nicht gemacht. Es gibt rigorose Anfragen. Wir überlegen uns das noch.
Okay.
Als Roy Bianco und die Abrunzati Boys.
Das fände ich schon extrem gut. Ich dachte heute irgendwie den ganzen Tag, weil euer Manager hat irgendwie was durcheinander gebracht. Und der hat mir irgendwie erzählt, ihr habt heute noch einen Auftritt, aber das kann auch was anderes gewesen sein. Vielleicht habt ihr einfach noch einen Termin.
Wir haben heute noch einen Auftritt auf der Wiesn als Roy Bianco und die Abrunzati Boys. Sprich, wir haben heute noch eine Box.
Ah, okay, gut. Okay, das war's. Und deswegen, ich dachte die ganze Zeit, ihr tretet heute hier auf. Wir waren schon so ein bisschen gierig, weil, und das habe ich vorhin so ein bisschen angeschnitten, ihr seid ja fantastische Live-Musiker, das muss man einfach mal wirklich sagen. Also, das war vielleicht eines der besten Live-Konzerte meines Lebens, weil es so Spaß gemacht hat. Und vor allem, weil ich, glaube ich, auch 2 Jahre auf keinem Konzert war und dann das erste Konzert bei euch.
Posthalle war das, Würzburg,
Posthalle,
oder?
Würzburg. Ah.
Oh, das war aber auch eine besondere Show.
Und mir war auch alles völlig egal. Ich bin einfach, ich kannte niemanden, ich war alleine da und ich bin dann einfach so mitten in die Menge und habe gesagt, komm, heute gib ihm. Hatte wirklich einen richtig, richtig feinen Abend. Das war ein unfassbar gutes Konzert. Also,
vielen Dank.
Wirklich, es hat sehr, sehr großen Spaß.
Wir sind halt Handwerker und wir verstehen unser Handwerk und wir nehmen es auch ernst. Also,
das hat man gemerkt.
Auf Konzerten von uns,
ja.
Ich habe selten eine andere Kritik gehört als deine.
Was halt auch, was ich krass fand, war, dass ich mir so, also ich, mir war schon bewusst, dass ihr mittlerweile bekannt seid, aber da war ja die Hölle los und ich glaube, ihr seid hochverlegt worden vom Kairo in die Posthalle, kann das sein?
Ja.
Das also vom kleinsten so. Laden, ja. Würzburgs.
Jetzt nochmal Kai, wie heißt der?
Kai aus Leipzig.
Los also geht's.
Nicht nur die Prosecco, sondern auch.
So ja, ganz gut, laut, Kai. Sag mal, was ist eigentlich da los? Wir brauchen.
Ey, wir machen den Kai, wir bringen ihn in die Selbstständigkeit. Als, der muss
als Promoter,
als Promoter in Leipzig.
So kann's laufen, lieber Kai. Ja.
Nochmal zu eurem Live-Game. Weil ich hatte vorhin geschaut, 1982, was ist da alles passiert? Es ist eine Sache passiert, die auch in dieses ganze Live-Musik-Game richtig reingehämmert hat, und zwar Ozzy Osbourne hat an der Fledermaus den Kopf abgebissen. Das ist in dem Jahr passiert. Relativ kurz danach, nach eurer ersten Begegnung. Jetzt wollte ich euch mal fragen, was gibt es für was habt ihr für Werkzeuge? Gibt es irgendwas Ikonisches, was live passiert? Ich habe es leider noch nicht sehen können. Der Chris hat mich nicht mitgenommen, der hat sich irgendwie geschämt für mich.
Ich glaube, das Ikonischste bei unserem Live-Konzert ist, dass man Roy Bianco und die Abrunzati Boys einmal live erlebt. Und in Farbe und in Persona. Und ich glaube, das ist für
ihr viele... Ihr braucht keine Effekthascherei.
Für viele Tifosi da unten ist das schon das Besonderste, weil wir sind ja Künstler, aber wir sind ja gleichzeitig auch irgendwelche Kunstfiguren. Das wird uns ja zumindest immer irgendwie angetragen, dass wir ja so Figuren sind. Und
Schreckliches Gerücht, kann ich sagen an der Stelle. Ich habe
mich jetzt kann das heute nicht nachvollziehen, aber es spielt natürlich also auch mit rein.
Beide sitzen gerade hier, ich sehe da keine Figuren.
Ja. Wir sind hier, wir sind echte Menschen.
Aus Fleisch und Blut.
Aber viele Menschen vergessen das draußen und denken dann, da stehen jetzt die Italo-Schlager-Päpste.
Aber es ist ja auch aber
tatsächlich so. Vielleicht ist es wie bei diesem Syndrom.
Stendhal-Syndrom.
Ja, genau. Dass man einfach die Herrlichkeit von euch nicht fassen kann. Und dann versucht man, sich das quasi so irgendwie hinzurealisieren und sagt dann, ja, das sind Kunstfiguren. Ne, das ist vielleicht so der letzte
Ausdruck. Kann nicht real sein.
Ja, genau.
Kunstfiguren oder Halbgötter.
Ja, irgendwie
so. Apotheose. Ich will aber noch sagen, dass wirklich eines der Dinge, die man nur auf Roy Bianco und die Abrunzati Boys Konzert erleben kann, der Schlagerstrudel ist.
Ja.
Und jetzt, Marek, Was ist der Schlagerstrudel?
Ist der Schlagerstrudel, ist das was Moshpit-eskes?
Ja, das gar ist was Eskes.
Echt, der Malmström?
Ja, genau. Ich möchte ja noch mal kurz dazu sagen, dass in Vorbereitung von diesem Podcast hat sich Roy sämtliche Prosecco-Laune-Podcasts durchgehört. Und du weißt jetzt nicht, was der Schlagerstrudel ist.
Ich weiß leider nicht, was der Schlagerstrudel ist.
Das ist okay.
Aber du warst nah dran. Du warst nah dran.
Das war schon extrem. Neugierde am Schlagerstrudel.
Ja, die Avanzati Boys, come on.
Wir sind gut befreundet mit der Band Avenged Sevenfold.
Das ist korrekt.
Kennt ihr, ja? Und die haben damals oft Rock am Ring den größten Circle Pit aller Zeiten abgehalten.
Ja.
Und wir haben gesagt, wir sind Roy Bianco und die Avanzati Boys, die erfolgreichste Italo-Schlagergruppe Deutschlands und wahrscheinlich auch Italiens. Wir können das auch und wir können das sogar besser.
Ja.
Und wir haben es den Schlagerstrudel genannt.
Das finde ich genial. Das finde ich eine 11 von 10.
Es ist eine 11 von 10 geworden.
Auf dem Schlagerkonzert Circle Pit.
Ja.
Krank, oder?
Ja.
Und die Leute haben einfach die lechzen danach. Die kommen auf das Konzert, um nur diesen Schlagerstrudel mitzumachen.
Ich will auf jeden Fall coole Italien-Eindrücke und eine gute Laune, aber ich will auch ein bisschen aufs Maul bekommen.
Leute, herrlich. Es war wirklich wunderschön. Habt ihr noch einen Ausblick in die Zukunft? Wie geht's weiter bei Roy Bianco und die Abruzzati Boys?
Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal eine neue Veröffentlichung vor uns. Die wir
Nein!
Echt?
Denn wir haben das ja jetzt in diesem Podcast schon behandeln dürfen. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben immer neue Veröffentlichungen vor uns. Denn 40 Jahre Italo-Schlager bedeutet auch, man bleibt niemals stehen.
Never stop, never stopping.
Es muss noch 40 Jahre weitergehen, mindestens. Und dann widmen wir uns dem schönsten Dingen des Jahres, nämlich Weihnachten. Ist es nicht so, lieber Roy?
Ja, Weihnachten ist auf jeden Fall eine sehr besinnliche Zeit, auch für Roy Bianco und die Abruzzati Boys und ihr legendäres Weihnachtskonzert, das tatsächlich nicht nur dieses Jahr auf Augsburg begrenzt bleibt, sondern einfach durch die komplette Bundesrepublik geht. Tickets gibt es leider keine mehr. Vielleicht auf eBay Kleinanzeigen, aber Vorsicht, das Ticket anschauen, nicht wahr? Sonst
aber uns würdet ihr einladen, oder?
Wir haben leider nur 6 Gästelistenplätze.
Naja, aber.
Da müssen Katie Hummels und, warte mal,
Elias Mbarek.
Elias Mbarek und so drauf.
Schweighöfer kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Lässt sich schon was machen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden auch im nächsten Jahr wieder auf Tour gehen und es wird viele Konzerte in ganz Deutschland, Schweiz und Österreich geben. Und,
Ich kann euch, also wirklich, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Guckt euch die Konzerte an, es macht großen Spaß. Aber bevor ihr diese wahnsinnig teuren Tickets für Roy Bianco und die Abruzzati Boys, die kosten ja
die bis zu... Die sind gar nicht so teuer.
Hunderte von Euro.
Wie viel kosten die?
Auf dem Schwarzmarkt schon recht viel.
Ja, aber wenn man sie bei uns im Shop kauft, wenn man gut drauf ist, dann sind wir da irgendwo bei, was haben wir, 30, 40 Euro.
Ah, okay.
Warte mal, kosten wir nicht auch so viel?
Ja, ja, ich wollte gerade sagen,
kostet auch so viel.
Dann kauft lieber von Prosecco und dann kommt ihr billiger raus.
Kai, jetzt los geht's! Ey.
Leute, wir brauchen euch in München, wir brauchen euch.
In Leipzig! Ey, kommt vorbei!
So sieht's aus. Leute, danke, dass ihr da wart. Zum Wohl und
Xuffe.
Salute.
Alles Gute.
Ehre.
Ja.
Salut.
So geil, Urgestein.
Sau gut war das hier auf der Wiesn.
Servus.
Meine Herren, meine Damen. Und jetzt... spielen wir noch dreimal einen Brose der Gemütlichkeit und lassen es uns gut gehen hier an diesem Wiesnmittwoch.
So ist es.
Gott schütze euch.
Die Prosecco Laude kommt 2022 auf die feine Tour auch in deine Stadt. Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, München, Köln, Hamburg, Berlin. Hol dir jetzt dein Ticket auf Eventim oder krasserstoff.de.
Prosecco-Laune mit Christian Theodor Bloß und Marek Beuer.
Ja, dann geht's weiter, oder?
Wir saufen!
Oh Gott.